Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Februar 2020, Raphael Landthaler wird neuer Vorstand der österreichischen Bundesliga. Raphael, wie ist es zu diesem nächsten Karriereschritt gekommen?
Ich glaube, es war im Juli, wo der Reinhard Herowitz seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ich habe einige Wochen später, ich glaube Anfang Mitte August, dann einen Anruf erhalten eines Aufsichtsratsmitglieds der Fußball-Bundesliga, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe eigentlich am Anfang abgelehnt, habe gesagt, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Dazu ist die Liga zu sehr Verwaltungseinheit und der Gestaltungsspielraum fehlt mir etwas. Es hat dann aber mehrere Telefonate gegeben und ich wurde dann zu einem Hearing eingeladen, wo ich einfach präsentieren sollte, was meine ich und da viel eine aktive Gestaltungsrolle die ich einnehmen wollte. Das war für mich Grundbedingung, weil ich wollte was verändern, zum Positiven verändern und eben viel mehr gestalten. Ich sehe mich als Gestalter und nicht als Verwalter, das habe ich ganz klar gesagt. Und ja, dann gab es ein Hearing ich glaube Ende September, wo ich einfach meine Vorstellungen dargelegt habe. Es hat dann doch einige Wochen, ich glaube bis Mitte November gedauert, bis ich dann die Entscheidung erfahren habe, dass ich es werden soll. Dann wurde mir der Dienstvertrag übermittelt und dann habe ich gesagt, ja, ich will das jetzt tun. Ich kann mich auch hier noch erinnern, dass der Michael Kramer, damals noch Präsident, gemeint hat, Raphael, bleib doch bei Rapid, du kannst bei uns mehr bewegen als wir bei der Liga. Denn bei der Liga kann ich nichts bewegen, war seine Meinung. Und ja, im Nachhinein betrachtet hat er hier Recht behalten. Aber ja, so war der Werdegang, wie ich einfach dann zur Bundesliga gewechselt bin.
Du hast ja bereits das Hearing angesprochen. Das Thema des Hearings war Steigerung der Vermarktung. In welchem Kreis hat das Hearing stattgefunden und mit welchen Ideen konntest du diesen Kreis dann für dich überzeugen?
Das war der Aufsichtsrat der Fußball-Bundesliga. Der hat das Hearing abgehalten. Das Thema, korrekt, es ist gegangen um die Steigerung der Vermarktungserlöse. Und ich sehe halt hier die Steigerung insofern möglich, als dass ich gesagt habe, okay, es geht dann nur über die Zentralvermarktung, hier braucht man mehr Möglichkeiten, hier kann man sich steigern. Speziell in der zweiten Liga sehe ich hier sehr, sehr viel Potenziale, die besser zu vermarkten. Es geht auch darum, und das war es ja auch bei Rapid, Inhouse-Kompetenzen aufzubauen, keine Agenturen mehr zu beschäftigen, sondern selber eine Vermarktungsunit innerhalb der Liga aufzubauen. Das Produkt zu stärken, auch den Wettbewerb neu zu denken, Stichwort Ligaformat etc. Und ich habe mich natürlich auch umgehört vorab und gewusst, in Schweden, die erlösen 55 Millionen aus der TV-Vermarktung, in Dänemark 45 Millionen, also deutlich höhere Beträge als in Österreich erwirtschaftet wurden. Und natürlich waren da auch Investitionen in die Digitalisierung notwendig, um diese Ziele oder um das zu erreichen in diesen genannten Ländern. Und hier habe ich auch mein Konzept auch aufgebaut, also Aufbau von Kernkompetenzen, Inhouse-Vermarktungsunit aufbauen und Digitalisierung und Stärkung des Wettbewerbs des Produkts.
Du hast es bereits angesprochen, eines deiner Ziele war die Steigerung der Erlöse um ca. 20% bei der Bundesliga. Das passt insofern gut, weil wir uns im Vorfeld zu diesem Talk auch im Umfeld der Bundesliga erkundigt haben und recherchiert haben. Und da wurde uns zugetragen, dass du, um diese Erlössteigerung zu erreichen, folgende Hebel ansetzen und in Bewegung bringen wolltest, nämlich du wolltest Shared Services installieren und die Datengewinnung verbessern und erhöhen. Wie hättest du das exakt anstellen wollen?
Also in der heutigen Zeit sind Daten das neue Gold. Das ist, glaube ich, klar. zum Thema Shared Services. Die Erfahrung bei Rapid hat gezeigt, dass diese Digitalisierung schon auch sehr viel kostet, wo man anfangs investieren muss, und nicht alle Clubs in Österreich werden die Budgets haben, hier ein eigenes Ticketing-System, eine eigene App und so weiter zu kreieren. Und hier habe ich den Hebel angesetzt. Wieso sollte man nicht für die gesamte Liga, Liga 1 und Liga 2, ein Ticketing-System anbieten? Wieso sollte man nicht eine App bauen, die jeder Club in seinem Design auch nutzen kann? Und wenn man jetzt alle Clubs hernimmt und man hat eine App und ein ligaweites Ticketing-System, dann gehe ich davon aus, dass wir hier sicherlich 200.000, 300.000 App-Installments hätten. Und dann ist man einfach im Performance-Marketing mit dieser Anzahl von Apps, die Leute nutzen. Und das gibt einfach dann viele Möglichkeiten. Man kann das natürlich auch dann kombinieren, wenn ich mir eine Karte für ein Auswärtsspiel kaufe, auch mit Reiseangeboten und so weiter. Also da, wenn man das gut aufsetzt, bin ich überzeugt, dass man hier sehr, sehr viel erreichen kann. Und man hat ja mit dem TV-Archiv der Bundesliga ja auch ein riesen Asset, das ja jetzt brach liegt. Das heißt, ich habe alle Tore, alle Spiele der letzten, ich glaube, über 20 Jahre. Das könnte man ja über eine App super verfügbar machen. Das heißt, da gibt es ja einen spannenden Content, ja, den man hier bespielen kann. Da gibt es einfach dann noch viel neue Möglichkeiten in der Vermarktung, wie man auch hier die Erlöse steigern kann. Und ich habe ja, wie ich angefangen habe bei der Bundesliga, war ich beim Christian Seifert, der Chef der DFL, der Deutschen Fußball-Bundesliga, und habe dem mein Konzept vorgestellt, weil ich von ihm wissen wollte, bin ich da auf dem richtigen Pfad oder welche Inputs, welche Gefahren, was sieht er? Und ich war in Frankfurt draußen, im Sitz der DFL, und wir haben einige Stunden geplaudert und hat mich bestärkt, diese Strategie auch umzusetzen. Und zwei Aussagen sind mir von ihm noch in sehr guter Erinnerung. Das eine ist, er hat gesagt, wer jetzt nicht in die Digitalisierung investiert, der wird langfristig verlieren, nämlich den Kontakt zur jungen Generation und so weiter. Und die zweite Aussage war, man hat gesagt, jene Ligen, die über eine starke Liga-Administration, also Organisationseinheit, verfügen, sind seiner Meinung nach deutlich erfolgreicher als jene Länder, wo die Liga eine reine Administrationsrolle hat. Also sprich, die Aktivität der Liga-Organisation ist sicherlich auch ein Asset, wie man eine Liga erfolgreich vermarkten kann. Und in Deutschland hat man auch dort die ganze DFL-Struktur und dessen Strategie erklärt. Die haben das fantastisch umgesetzt, sind sehr unabhängig und haben auch in der TV-Vermarktung hier sehr, sehr viel Gutes und Richtiges in die Wege geleitet.
Ebenfalls Teil deiner Vision Bundesliga 2024 ist ein geschlossenes System von Profiklubs, ein sehr amerikanischer oder nordamerikanischer Ansatz. Ist so etwas in Europa überhaupt realisierbar und mit dem europäischen Recht vereinbar?
Also, das Thema geschlossene Liga ist vielleicht eine bisschen provokante Überschrift. Der Inhalt ist ein etwas anderer. Zur ersten Frage, nein, es ist mit dem europäischen Recht nicht vereinbar. Und es geht jetzt auch nicht darum, eine komplett in sich geschlossene Liga nach NFL-Vorbild zu errichten, sondern es geht einfach darum, um die bessere Trennung zwischen Profifußball und Amateurfußball, um das Schaffen von Wettbewerbsbedingungen, wo sich Clubs gut entwickeln können im Profifußball. Wir wissen, dass in Holland die ersten zwei Ligen Profiligen sind und die dritte Liga und darunter der Amateurfußball beheimatet ist. Und in Holland ist es so, dass ich glaube in den letzten 10, 15 Jahren kein einziger Verein aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen ist, und somit spricht man dort von einer geschlossenen Liga, aber es ist keine geschlossene Liga. Denn wenn ein Club aus der dritten Liga aufsteigen wollen würde, dann müsste er bereits 1,5 Jahr vorher sein Interesse anmelden, alle Auflagen hinsichtlich Infrastruktur und so weiter erfüllen und sich dann sportlich qualifizieren. Wenn sich keiner anmeldet, weiß ich zu Saisonbeginn, okay, es wird heuer keinen Absteiger geben und die Clubs haben dann eine gewisse Planungssicherheit und können sich entwickeln. Und gerade die zweite Liga ist ja, und das ist ja in Österreich auch so, soll ja eine Liga sein, wo sich junge Talente entwickeln können, die vielleicht noch nicht in der Bundesliga ihre ersten Erfahrungen sammeln können, weil der Druck vielleicht zu hoch ist, sondern die zweite Liga soll ja eine gewisse Spielentwicklungsplattform sein. Und mit diesem Ansatz ist es absolut möglich. Und das zeigen ja auch die Holländer. Ich weiß zum Beispiel, bei Ajax, bei der Akademie, 70% der U17-Spieler werden auch Profis. Natürlich einerseits ist die Ajax-Akademie eine sehr, sehr gute Akademie, andererseits hat auch das holländische System hier einfach Vorteile, dass diese Spieler dann auch in der zweiten Liga, die dann verliehen werden, auch die nötige Einsatzzeit auch bekommen. Und ich glaube, es geht auch hier, wenn man jetzt redet, um geschlossene Liga und ein Ligasystem, um ganz was anderes, und es ist auch was anderes gemeint. Wie schaut denn die ideale Liga aus? Was macht eine Liga wirklich attraktiv? Wie schaffe ich es, Fans und Zuschauer zu begeistern, um am Ende vom Tag die TV-Erlöse zu maximieren? Denn die TV-Erlöse sind für mich notwendig, um Profifußball zu ermöglichen. Ich glaube nicht, dass langfristig eine Liga, wo keine relevanten TV-Erlöse erzielt werden, Profifußball bieten kann. Und das Problem werden wir in Österreich in der zweiten Liga haben, oder wir haben es auch schon. Ne? Hier ist einfach die Mischung aus Profitum und Amateure. Ich sehe das sehr problematisch und ich glaube, dass man hier es schaffen könnte, die Bedingungen einfach besser zu machen.
Raphael, herzlichen Dank. Du kreierst schon weitere Fragen für diesen Podcast. Du hast gesagt, was muss man tun, um die Liga zu attraktivieren, zu verbessern, zu stabilisieren. Kannst du das vielleicht gerne näher darauf ein, weil das würde mich jetzt schon auch interessieren.
Ja, was macht eine Liga attraktiv? Das Format ist das eine, aber ich glaube, die Vereine, die in einer Liga mitspielen, sind viel wichtiger. Und es sind einfach diese starken Traditionsmarken, die eine Liga attraktiv machen. Ich gebe ein Beispiel. Ich glaube, letztes Jahr im November 2020, also deutlich vor Corona, Vorwärts Steyr gegen GAK im November über 2.500 Besucher in einem von der Tabellensituation relativ bedeutungslosen Spiel. Dann sieht man, das macht es doch aus, dass diese starken Traditionsmarken, ja, die in gewissen Städten mit Einzugsgebiet tätig sind, dass die in der Bundesliga, erste oder zweite Liga, dass die spielen, dann kommen die Zuschauer. Das ist das Interessante. Davis, auch die sind interessant. Und wenn man sich jetzt da herschaut, die Traditionsmarken und diese anschaut, wie viele Traditionsmarken haben wir in Österreich? Und wie habe ich das für mich abgeleitet? Die letzten 30 Jahre, wer hat hier in der Bundesliga gespielt? Und wie viele Clubs spielen jetzt nicht mehr in der Bundesliga oder in der zweiten Liga? 28 verschiedene Clubs haben in den letzten 30 Jahren in der obersten Spielklasse, wie auch immer sie geheißen hat, gespielt. Und 6 von diesen Clubs spielen jetzt da im Amateurbereich. Das ist die Vienna, das ist der Wiener Sportclub, das ist der Kremser SC, das ist Schwarz-Weiß-Bregenz, Grödig und die SV Leoben. Ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass die erst beiden genannten Wiener und die Wiener Sportclub eine absolute Bereicherung werden. Auch Krems ist aus meiner Sicht ein sehr interessanter Club mit einer Stadt mit, glaube ich, über 30.000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet. Bregenz, Hauptstadt von Vorarlberg, durchaus auch möglich. bei Leoben und Grönig glaube ich nicht daran, dass die Potenzial haben für Profifußball. Und ich glaube, wenn man es ermöglichen kann, dass man diesen Clubs eine Perspektive gibt, dass sich die in einer zweiten Liga entwickeln können, ihre Infrastruktur auf Vordermann bringen, dann hat man hier eine wirklich interessante Liga. Und in diese Richtung gehen einfach hier meine Überlegungen, wie kann man es schaffen, hier 24 Clubs, die besten 2024 Clubs zu etablieren, um hier attraktiven Fußball zu bieten. Denn ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, 24 Clubs schaffen es in Österreich, Profifußball zu spielen, wenn es die richtigen Clubs sind. Das gibt unser Land her. Und noch einmal, es geht einfach um diese Traditionsmarken, die einfach Zuschauer begeistern können und eine gewisse Fanbasis mit sich bringen. Und da gibt es nicht viele, aber wenn man die professionell führt, dann kann man da was Gutes draus machen.
Geschlossene Ligen, traditionsreiche Clubs, bleiben wir noch beim amerikanischen Ansatz. Ein viel diskutiertes Thema ist auch ein potenzieller Salary Cap, also eine Gehaltsobergrenze. Ich denke, das ist vor allem in den aktuellen Zeiten mit wirtschaftlicher Instabilität sicher keine unberechtigte Forderung. Wie ist deine Meinung dazu?
Also das Salary Cap, so wie wir ihn aus den USA kennen, an den glaube ich nicht. Ich glaube auch in Österreich oder generell überdurchschnittliche Talente mit einer überdurchschnittlichen Leistungsbereitschaft werden überdurchschnittlich gut verdienen. Und das ist gut so, weil das ist auch eines der wesentlichen Prinzipien der freien Marktwirtschaft.
Wobei das ja auch im Salary Cap nicht verboten wird. Also die besten Athleten verdienen ja dort auch die besten Gehälter. Ja, aber es artet halt nicht komplett aus.
Es artet nicht komplett aus. Die Frage ist, mache ich jetzt den Salary Cap nur in Österreich, dann schwäche ich meine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Macht die UEFA den Salary Cap bei 10 Millionen Euro, dann hat es für Österreich überhaupt keine Auswirkung. Also das ist ein europäisches Thema. Aber es gibt da viel bessere Möglichkeiten, hier lenkend einzugreifen. Und eines dieser Themen wäre zum Beispiel die Squad Size Limits, die Kaderkontingentierungen. Wenn ich jetzt sage, kein europäischer Club darf mehr als 25 Spieler über 21 Jahre unter Vertrag haben, dann ist das mal völlig ausreichend für die nationale Meisterschaft, für den internationalen Wettbewerb. Und ich nehme Druck vom System. Es gibt Clubs, vor allem in England, die haben über 150 Spieler unter Vertrag. Natürlich haben sie die meisten davon verliehen an andere Clubs und so weiter. Die bringen natürlich, die machen aus dem ein Geschäft, das ist Personalleasing im Fußball, die erhöhen damit ihre Umsätze und natürlich, die bringen auch Druck am Markt. Und wenn man jetzt da hier quasi dieses Limit, diese Kaderobergrenze mit 25 Spielern einführen würde, dann würde das Druck vom Markt nehmen und ich glaube, dann würden auch die Gehälter etwas sinken und das wäre sicherlich der erste gute Ansatz. Genauso wie der Spielerverleih. Folglich, wie ich schon vorher angesprochen habe, diese Clubs mit diesen vielen Spielern, die verleihen dann diese Spieler, ja, machen Vereine natürlich dann auch in gewisser Weise abhängig, produzieren Umsätze, das hilft ihnen im Financial Fair Play, aber ist nicht Sinn der Sache. Auch hier sollte man Regeln einschreiten. Und ich weiß aber auch durch meine Tätigkeit bei der ICA, dass hier auch ein umfassendes Regelwerk in Ausarbeitung ist von der FIFA her, ja, die hier sehr wohl das Problem erkannt hat. Und hier, es hätte eigentlich schon meines Wissens nach heuer in Kraft treten sollen, aber es wird sich vielleicht durch Corona etwas verschoben haben. Aber da kommt einiges auf uns zu.
Raphael, du hast dich beim Hearing auch für die Schaffung von Rahmenbedingungen für Investoren stark gemacht. Im Fußball keine unumstrittene Position.
Nun, Aber man muss der Realität ein bisschen ins Auge schauen. Und wir haben ja Investoren im Fußball. Sie werden vielleicht anders genannt. Kernmitglieder, strategische Partner, Freunde des Fußballclubs, wie auch immer. Und in Österreich waren auch immer Investoren unter Anführungszeichen aktiv, die die Vereine einfach gestützt haben und Investitionen ermöglicht haben. Ich glaube, man muss hier einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass man das auch so nennt, wie es ist, und nicht jetzt den Etikettenschwindel ermöglicht. Es geht auch einfach um die Frage, wie finanzieren sich Fußballclubs künftig? Wie schaffen sie es, Kapital aufzubauen für Infrastrukturprojekte, für Stadien, für Trainingszentren, aber auch für Investitionen in Akademien, Nachwuchs, erste Mannschaft, um einfach mehr bessere Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen. Die Frage ist auch, gehören Fußballclubs geführt wie Unternehmen oder nicht? Die Frage wurde ja teilweise schon beantwortet, weil ja jeder Profiklub jetzt in eine GmbH ausgliedern musste. Also somit will man ja diese Unternehmensform offenbar. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Regelwerk schafft, das die Essenz des Fußballs schützt und gleichzeitig auch diese Kapitalisierung ermöglicht. Was meine ich damit? Ganz wesentlich ist, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, der Fußball lebt einfach von sehr, sehr stark von seiner Tradition, von dem Markenbewusstsein, von den Vereinsfarben, von dieser Historie. Und es soll einfach nicht möglich sein, dass irgendeiner hergeht, einen Club sich kauft, den nach Belieben umbenennt, ja, und somit diese Tradition zerstört. Und diese Regeln sind ja vielerorts in Kraft. In England ist es nicht, gibt es Investoren oder Eigentümer, ja, aber sie dürfen nicht das Clubwappen verändern, sie dürfen nicht die Farben verändern, sie dürfen nicht den Namen verändern. Das sind unveränderliche Themen. Ich erinnere mich, ich glaube, es hat einmal Arsenal das Wappen adaptiert. Sie wollten die Kanone, die nach links geschaut hat, nach rechts schauen lassen und umgekehrt. Das war ein zweijähriges Verfahren, bis das von der Liga genehmigt wurde. Also sprich, das zu schützen, das ist wichtig. Und wenn man von Investoren spricht, dann gibt es in Österreich natürlich auch genug negative Beispiele. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, der in einen Fußballclub investieren will, dann muss man meiner Meinung nach als Liga prüfen, wer ist der Investor, woher kommt sein Geld, was will er und wie will er es erreichen. Und wenn man hier dann, und somit kann man, glaube ich, die guten Investoren von den schlechten herausfiltern, man bildet einen gewissen Schutzschild für Clubs, aber man ermöglicht es auch, dass unter sehr strikten Rahmenbedingungen es möglich ist, Investitionen in Clubs zu ermöglichen. Denn ich persönlich glaube nicht, dass in Zukunft nach wie vor die öffentliche Hand Stadien großartig bauen werden. Ich hoffe es, aber ich glaube, dass wir hier auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen müssen, um den Fußball wettbewerbsfähig zu halten.
Raphael, nachdem beim Bundesliga-Hearing die Wahl auf dich gefallen ist, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Bundesliga deinen Reformgedanken positiv gegenübergestanden ist. Ihr habt euch trotzdem praktisch gesehen nach bereits 4 Monaten wieder getrennt, rein arbeitsrechtlich jetzt nach einem Jahr. Warum habt ihr euch getrennt und was wird aus deiner Sicht von deiner Vision 2024 in der Bundesliga überbleiben?
Also mir wurde mitgeteilt, dass Corona-bedingt nun doch nicht die Strategie, wie ich sie vorgeschlagen habe, umgesetzt werden soll. Einer dieser Reformbefürworter war ja der LASK-Präsident, der Sigmund Gruber, der aus bekannten Gründen ja zurückgetreten ist. Und ich nehme an, ich war nicht dabei bei der entscheidenden Sitzung, dass sich hier dann neue Mehrheiten gebildet haben, die einfach dann wieder
neue Mehrheiten im Aufsichtsrat
der Bundesliga. Im Aufsichtsrat gebildet haben, ja. Vielleicht fehlte hier halt einfach der Fahnenträger dann für den Reformweg. Ja. Vielleicht wurde ich auch zu viel mit der Person Sigmund Gruber in Verbindung gebracht. Doch wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr sachorientiert bin und denke und handle und wenig personenorientiert agiere. Und vielleicht habe ich auch meine Absichten und Ziele intern zu schlecht kommuniziert.
Okay, aber 4 Monate. Das ist jetzt kein Zeitraum, wo man sich überdimensional gut präsentieren kann, aber ich glaube, es ist auch kein Zeitraum, wo man jetzt große Fehler begehen kann. War es tatsächlich eine gute Kombination? Oder war es von Anfang an?
Naja, im Nachhinein würde ich einige Dinge anders machen oder gar nicht mehr zur Liga wechseln, wenn hier nicht diese Reformen oder dieser Reformgedanke viel breiter getragen werden und nur auf einer knappen Mehrheit liegt.
Ist ein gutes Stichwort, weil um solche innovative und weitgreifenden Entwicklungen wie von dir in der Vision Bundesliga 2024 angedacht anzustoßen, bedarf es auch der nötigen Organisation dafür. Und hier die durchaus provokante Frage an den Organisationsentwickler Raphael Landtaler: Ist die Bundesliga noch nicht so weit? Oder wohin hätte sich die Bundesliga als Organisation entwickeln müssen, um diese Prozesse, die du angeregt hast, tatsächlich zu stemmen?
Es ist natürlich klar, dass Organisationen gelenkt werden müssen, sei es von innen oder von außen heraus. Ich sehe drei Möglichkeiten. Das eine ist die evolutionäre Entwicklung. Das ist einfach die Adaption auf neue Umfeldbedingungen. Das zweite ist, sagen wir, die Innovation, wo man einfach viel aktiver Sachen ändert, um besser am Markt agieren zu können, um zukunftsfitter zu sein. Und das dritte ist die Revolution, wo man quasi Bestehendes zunächst einmal vernichtet und alles neu aufbaut. Ich wollte immer die Innovation. Vielleicht wurde ich aber als Revolution auch angesehen. Wie schon vorher, vielleicht habe ich auch hier meine Absichten oder meine Pläne zu schlecht kommuniziert. Wie auch immer, es ist so gekommen, wie es gekommen ist.
Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.